manchmal so, dass ihr stundenlang einfach nur da sitzen könnt und über Jesus nachdenken? Ich finde, das kann man stundenlang machen, einfach nur über Jesus nachzudenken. Mein Vater wurde einmal zu einem 90-jährigen Mann gerufen, den er viele Jahre seines Lebens begleitet hat, der auch in der Gemeinde, die mein Vater geleitet hat, treue Dienste getan hat. Aber dann hat man ihm schon vorgewarnt, sagte er, du, das kam ganz überraschend, Opa ist dement geworden. Ja, damals hat man noch nicht so dement gesagt, da hat man gesagt, Opa düdelt ein bisschen. Und der erkennt auch gar keinen mehr. Und dann kam mein Vater dort auf diesen Gutshof und kam zu dem 90-jährigen Mann und Opa Ristau, weißt wer ich bin?
Nö, kenn dich nicht.
Kam seine Frau. Weißt du, wer ich bin, Papa?
Nö, kenn dich nicht.
Und dann hatte mein Vater so einen Impuls und sagt, weißt du denn, wer Jesus ist? Ja, sagt er, Jesus kenne ich. Soll ich dir von ihm erzählen, was er alles Gutes getan hat? Ich fand es so herrlich. Jesus kenne ich, dich kenne ich nicht, das ist nicht wichtig. Aber Jesus kenne ich, mein Jesus kenne ich. Es ist so wunderbar, was Gott wirklich alles vorbereitet, auch in uns, wo das einfach etwas von ihm in uns lebt. Ich finde das so fantastisch. Ja, ich kann mich an Jesus einfach begeistern. So, und mich begeistert auch eine Geschichte, die ich als Grundlage heute nehmen will. Die kennt ihr alle. Ich weiß auch nicht, ob ihr da schon mal eine Predigt von gehört habt. Ich gehe mal fast von aus. Aber ich nehme sie mal als Grundlage. Das ist die Geschichte von Jakob und Lea. Erster Mose 29, Vers 35. Zum vierten Mal war sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Es ist ja eine Geschichte eigentlich voller Schmerz, voller Traurigkeit. Eine Geschichte aber auch, die fasziniert. Da ist dieser Jakob so verliebt in ein Mädel, dass er sagt, koste es, was es wolle, das Mädel, das soll mein werden. Und dann arbeitet und rackert er 7 Jahre für die Rahel. Wow! Na, heute ist man manchmal ja schneller zusammen, als man ich liebe dich sagen kann. Und dieser Jakob, der wartet 7 Jahre und ackert und dient für die Rahel. Und dann ist da dieser Schwiegervater ein Symbol für unsere heutige Welt, finde ich fast. Stinkreich, korrupt, verkauft seine eigene Tochter. Und als sie 7 Jahre um waren und Hochzeit waren, dann gibt er dem Jakob einfach die andere. Wie viel Schmerz hat der ausgelöst? Da war der Schmerz vom Jakob, das war ihm wahrscheinlich egal. Aber ich meine, der Schmerz seiner eigenen Kinder, der Rahel. Ja? So, und irgendwo auch der Schmerz von Lea, als sie gemerkt hat, das hat irgendwo nicht hingehauen, der mag mich trotzdem nicht. Der liebt immer noch meine Schwester. Und jetzt arbeitet er noch weitere 7 Jahre für die. Wow. Eigentlich eine Geschichte nur voller Schmerz. Aber in all dem Leid dieser Welt, in all dem Schmerz dieser Geschichte, steht ein Vers. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Ich finde das so lieb. Mein Kind, du bist so durch dieses Leben gegangen und wir geprügelt worden und alles ging nicht gut. Jetzt komm doch einfach mal und lass dich erstmal von mir drücken. Und dann wollen wir auch noch mal schauen, was ich dir Gutes tun kann. Lea, pass mal auf, du sollst einfach viele Kinder kriegen. Ich mach dich jetzt fruchtbar. War natürlich in der damaligen Zeit noch einem ganz anderen Stellenwert als in der heutigen Zeit. Und die Lea hat angefangen, Kinder zu kriegen. Und dann dachte sie natürlich, ja, über die Kinder, da werde ich wohl das Herz von meinem Mann erreichen können. Und dann nimmt sie natürlich die Gelegenheit und tauft ihre Kinder auch mit Namen, die da schon auch ganz interessant sind. Der erste Sohn Ruben heißt eigentlich nichts anderes wie seht, ein Sohn. Und wissen wir ja, dass in dieser Kultur Söhne noch einen anderen Stellenwert als Töchter hatten. Ich bin so froh, dass das heute bei uns anders ist, anders sein sollte. Ja. Aber sie sagt, hey, guck mal, ich habe sogar einen Sohn. Ich habe dir wirklich einen Stammhalter, einen Sohn gebracht. Und sie sagt, ey, das ist super, du musst ja toll sein. Aber irgendwie merkte sie, ich kann meine Schwester immer noch nicht ausstechen. Und dann kommt der zweite, und das ist der Simon. Und Simon heißt eigentlich, Gott hat mich erhört. Oder Gott erhört. Ja, das ist mich, kann man in dem Zusammenhang einfach sagen. Gott erhört. Noch ein Sohn. Hey Jakob, was bin ich? Ich bring dir die Söhne, ist doch toll. Ja, Jakob war ein bisschen stur. Der hatte immer noch nicht so richtig beachtet. Ja, so. Und dann kriegt sie den dritten Sohn und sie heißt ihn Levi. Und Levi heißt eigentlich anhänglich, treu. So. Da merkt man schon auch so von der Namensgebung so ein kleines Umdenken. Na, da hat der Jakob vielleicht doch gedacht, mit der Lea, das ist nicht so verkehrt oder so. Gott gibt da einfach Gnade rein und dann kriegt sie ihren vierten Sohn und den nennt sie dann Juda. Juda heißt Lob Gottes. Die anderen Söhne hat sie auf sich bezogen, auf ihre Situation. Aber jetzt, beim vierten Sohn, bezieht sie es einfach auf Gott und sagt, hey Gott, gib nur eins, danke. Fantastisch, wenn wir Gott anfangen können, einfach zu loben. Und das soll auch der rote Faden in meiner Predigt heute sein. Wir sind berufen, du und ich, wir sind berufen, ein Lob Gottes zu sein. Wow, jetzt stelle ich mich vor den Spiegel und gucke da rein und denke, jeder, der dich sieht, soll wegen mir Gott verherrlichen. Boah. Hey, aber das ist das, was die Bibel uns sagt. Und wir wollen doch Gottes Wort. Glauben, oder? So, also, wenn du nach Hause kommst, dann stellst du dich vor den Spiegel und sagst, hey, fantastisch, wegen mir wird Gott verherrlicht. Was löst das in uns aus?
Traurigkeit, ne?
Jo, natürlich kann es Traurigkeit auslösen, wenn wir auf unsere Schwächen schauen. Wenn wir merken, dass wir doch immer nicht so sind, wie wir ja auch selbst gern sein wollen. Aber die ganze Bibel sagt eigentlich etwas anderes. Lass uns ein bisschen Bibelstunde heute machen. Ich habe mir so viele Bibelstellen rausgeschrieben, dass ich jetzt die Bibel zur Seite lege, weil das wird zu viel Zeit bedeuten, wenn ich da schnell immer wälze. Ich habe die alle aufgeschrieben. Also das ist nur so dick, weil die Bibelstellen da alle ausgeschrieben sind. Epheser 1, Vers 3 zum Beispiel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Moment, habt ihr genau aufgepasst, was ich gelesen habe? Der uns gesegnet hat. Und was habe ich noch gelesen? Deswegen Lob. So, das ist also der erste Punkt, wo Gott uns reinnehmen möchte, doch mal innezuhalten über all den Segnungen, die wir schon von ihm bekommen haben. Wann habt ihr das letzte Mal gedankt für dieses schöne Haus? Wann hast du das letzte Mal gedankt, dass du morgens aufgewacht bist und noch lebst? Wann hast du das letzte Mal für deinen Chef gedankt? Immerhin ist es ja der, der dein Gehalt zahlt. Und ihr Rentner, wann habt ihr das letzte Mal für unsere Regierung gedankt? Die ist ja immerhin dafür zuständig, dass ihr Rente kriegt. Seht ihr, das können wir jetzt unendlich fortführen. Das sind... Noch kannst du für den Chef danken, für die Regierung. Okay, lassen wir das. Es gibt so viel, wenn wir uns einfach nur mal Zeit nehmen, nachzudenken. Es gibt so viel, wofür ich danken kann. Habe ich gedankt, dass ich ohne Unfall jetzt hierher gekommen bin? Nee, habe ich noch nicht. Danke, Jesus, dass ich ohne Unfall hierher gekommen bin. Jede Kleinigkeit kann ich nehmen und zu einem Lob für Gott verwenden.
Wir haben dafür gebetet, dass wir unseren
Unfall hier haben. Na, danke dafür, dass ihr für mich gebetet habt. Ja? So. Es ist so wunderbar, alles führt dazu, dass Gott gelobt wird. Er hat uns ja bestimmt, seine Kinder zu sein. Und weil wir seine Kinder sind, hat er uns eben so viel Segen gegeben, dass wir ihm loben dürfen. Epheser 1 im Vers 6 heißt, wir sind ein Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Wir sind ein Lob für seine Gnade. Jetzt lass uns doch mal drüber nachdenken, was Gnade ist. Also, keiner von uns wäre hier, wenn wir nicht Gnade erfahren hätten. Unsere Schuld hat uns von Gott getrennt. Aber wir haben Gnade erfahren. Gnade, das heißt, diese Brücke, diese Kluft zwischen Gott wurde durch das Kreuz. Einfach zugedeckt. Und wir dürfen auf die andere Seite, auf die Seite, wo Gnade und wo Liebe ist. Gott hat das getan für uns. Und weil er das für uns getan hat, deswegen sind wir Lob für seine Gnade. Der Paulus sagt es ja noch viel krasser. Er sagt, unsere Sünde, die bringt uns doch dazu, dass wir Gott groß machen. Sollen wir deswegen weiter sündigen? Nee, bitte nicht weiter sündigen. Das reicht schon. Das haben wir schon kapiert, dass wir deswegen groß gemacht sind, weil er uns vergeben hat. So. Aber was steckt dahinter? Dahinter steckt ja dieses Wunderbare, selbst wenn ich falle, braucht mich das nicht runterziehen, sondern darf auch mein Fall zum Lob werden. Denn darin steckt wieder die Gnade. Oh, wenn ich falle, bin ich Lob. Ich darf in meinem ganzen Leben Lob sein, Gott verherrlichen. Wenn wir uns nur so ein klein bisschen mit dem Juda weiter beschäftigen, den hat sie dann Juda genannt, Lob Gottes. Und aus dieser Linie, aus einer Frau, die sich ungeliebt gefühlt hat, aus einer Frau, die sich auf die Seite gestellt geschickt hat, gefühlt hat, aus einer Frau, die eigentlich wegen Manipulation nur die Ehefrau von dem Jakob wurde. Aus dieser Linie kam Jesus. Wow. Aus etwas, was wir im Moment gar nicht als gut empfinden, macht Gott etwas, was nur gut ist. Halleluja. So, warum jammer ich über die Situation heute? Ich weiß ja gar nicht, was Gottes Plan ist und ob nicht die Situation, die heute so bejammernswert ist, dazu führt, dass sein Name erhöht wird, dass sein Lob in aller Welt ist. Ein Freund von mir hatte einen Unfall beim Skaten, beim Windskaten, ja, so richtig sportlich, anders als ich. Ich mache nur Wandern, aber er macht alles, was wild ist. Und so ist er windgeskitet da und puff, ja, Oberschenkelhalsbruch. Ist natürlich auch für einen jungen, dynamischen Mann nicht so angenehm. Ja. Man kam ins Krankenhaus und er ist auch Pastor. Und es hat sich dann im Krankenhaus sehr schnell rumgesprochen, dass er Pastor ist. Und dann hat er gebeten vor der Operation, dass er eine Vollnarkose kriegt, nicht nur eine Teilnarkose. Und dann kennt man das ja, dann heißt das, bitte zählen Sie mal rückwärts, 20, 19, 18 oder sonst irgendwie. Aber in dem Fall war es anders. Der Anästhesist kam zu ihm und sagt, wo steht denn der Herr ist mein Hirte? Was sagt er, der steht im Psalm 23. Ja, kennen Sie denn den ganz? Und dann hat er angefangen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und kurz vorm Schluss ist er dann eingeschlafen. Und zwar bei dem Vers, ich werde bleiben im Hause des Herrn. So. Zwei Tage später kam aber dieser Anästhesist, kam dann zu ihm und sagte, ich gehe morgen in Urlaub, aber mich hat es so fasziniert, wie Sie vorm Einschlafen Ihren Psalm gesprochen haben. Und dann stellte sich ja so raus, der Arzt Mitte 40, aber voller Fragen, weil das Leben halt anders gespielt hat, als sich selbst der Arzt gedacht hat. Und schon waren die mitten im Gespräch. Ja? So, was kam bei raus? Drei Stationen, dreimal im Krankenhaus verlegt, das erste Zeugnis dem Arzt und in jeder Station konnte ein weiteres Zeugnis sein. In der vierten Station hat sich ein Alkoholiker bekehrt. Danke, Jesus, für mein Oberschenkel-Halsbruch. So, ganz einfach auf den Nenner gebracht. Ja? Ich danke Gott und dann wollen wir doch mal gucken, was Gott Gutes mit uns macht. Ich bleibe nochmal beim Epheser. Der Epheser ist sowieso so ein fantastischer Vers. Ich freue mich schon. Ich werde im März nächsten Jahres werde ich nach Ephesus reisen und werde mit Pfadfindern dort eine Gebetsversammlung abhalten, dass Gott in der Türkei neue Gemeinden erweckt. Weil die Gemeinden aus der Offenbarung waren ja alle in der heutigen Türkei. Und wir werden dann diese ganzen Städten absuchen und beten, dass Gott da neue Gemeinden erweckt. Ja. Wollen dann gucken und glauben, dass Gott unser Gebet erhört. Aber ich freue mich dann schon, in Ephesus zu sein. Und da schreibt er dann, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. So, Erben, okay. Haben wir auch das letzte Mal, als ich vor 14 Tagen da war, kurz mal drüber gesprochen. Aber jetzt, warum erben? Damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, du bist reich beschenkt, damit dein Leben ein Lob für Jesus Christus sein kann. Ist uns das bewusst? Lobpreis ist immer noch in unseren Köpfen, da stehen wir hier und singen. Das ist Lobpreis. Halleluja für Lobpreis. Aber Lobpreis ist auch ein Lebensstil. Lobpreis ist, wie tick ich hier? Lobpreis ist, mein Leben verherrlicht Gott. Lobpreis ist, den Namen groß machen. Also, den Namen Gottes groß machen. Wenn ich dich lobe, dann schaffe ich das am besten, indem ich überall Gutes über dich erzähle. Das heißt, ich mache deinen Namen groß. Und dann wird's bald in der ganzen Stadt, ja, habe ich schon gehört, ist ja fantastisch, hätte ich gar nicht gedacht, und so weiter und so weiter. Ich mache den Namen von dir groß. Ja? Das Gegenteil ist, ich kann dich aber auch verleumden. Ja? Oder ich kann den Mund halten, wenn du was Gutes getan hast. Kann ich. Bin ja nicht verpflichtet, das zu sagen. Aber was passiert, wenn wir den Namen eines anderen groß machen? Da passiert was. Genauso, wenn wir den Namen Gottes groß machen, dann passiert etwas. So merken wir, Gott teilt uns hier einfach mit. Er möchte das in uns hineinlegen. Schaut mal, der David. Ein Leben rauf, runter, ein Leben voller Kampf, ein Leben voller Sünde auch, aber auch ein Leben voller Gnade und Erbarmen von Gott. Aber eins hat Gott in diesen Mann hineingelegt. Der hat den Lobpreis in Israel wieder aufgerichtet. Der hat die Stiftshütte genommen auf diesen Berg Zion und dort wurde Tag und Nacht angebetet. Sein Leben war mit Sicherheit jetzt nicht so, dass er sagt, ja, das ist mein Lebenstraum. Aber er hat's getan. Und ich finde es fantastisch, dass er es schon früh eingeübt hat. David war einer, den hat man schon als Kind auf die Seite geschoben. Na ja, Schafe hüten. Geringste Beschäftigung. Als der Prophet zum Salben kam, nachdem alle anderen Kinder vorbeigezogen sind, ach ja, wir haben ja einen vergessen. Ja, so, fühlst dich auch manchmal so? So, total vergessen. Hat wieder keiner gemerkt, was ich getan habe. Ja? So, das war David, total vergessen. Und dann sitzt er da bei seinen Schafen und spielt Loblieder. So, was macht Gott aber aus dem Lob eines Davids? Erstens, er hört es. Gott hört unser Lob. Und wenn sich einer über dich freut, dann ist es Gott, der sich darüber freut, dass du ihm die Ehre gibst. Und das Zweite ist, Lob Gottes setzt Kraft in dir frei. Beim David war das so, der hat so viel Mut gekriegt, der hat den Löwen und den Bären vertrieben. Ich würde mich nicht an einen Löwen und auch nicht an einen Bären wagen. Na, vielleicht noch ein Waschbär, aber höchste aller Gefühle. Ja. Aber das war bestimmt kein Waschbär. Das heißt, Gott schenkt Mut, wenn wir ihn loben. Glaubensmut. Ich erinnere mich an das... Oh, ich komme. Ich dachte, ich muss die Uhr im Auge behalten, sonst wird das eine 2-Stunden-Predigt. Ich erinnere mich so an die Lebensgeschichte von John Wimber. Sagt euch John Wimber was? Ja. So, wie er wirklich hineingewachsen ist, auch in die Berufung zu kommen, auch wirklich Glaubensgebete der Heilung auszusprechen. Als er in seiner ersten Gemeinde ihm Gott gezeigt hat, er soll wirklich auch anfangen zu glauben für Heilung, dann hat er angefangen, nach jedem Gottesdienst aufzurufen, dass Gott heilt. Ein Jahr lang. Wisst ihr, was passiert ist? Doch, es ist was passiert. Die Gemeinde ist geschrumpft, weil die gesagt haben, der spinnt. Nach einem Vierteljahr immer Aufruf zur Heilung und es passiert nichts. Lass doch den Spinner. Ja, was ist die geschrumpft? Auf ein Viertel der Ursprungsgröße. Und er stand vorne und hat von Heilung erzählt. Da braucht's ganz schön Mut, wenn dir die Schäfchen abhauen und Gott dir sagt, mein Wort. Ja, so. Und ich erinnere mich, ich war dabei, als er selbst erzählt hat bei einer Veranstaltung, wie er sagt, dass ihn manchmal nur das Lob Gottes getragen hat, aufgebaut hat. Und dann kam Gott und eines Tages kommt eine Frau und hat so einen Kopf. Und er steht wieder und betet. Und der Kopf war weg. So, Glaubensmut. Gefolgt von Zeichen und Wundern. Weil in dir passiert etwas, wenn dein Leben Gott lobt. Gott sagt nämlich, er wohnt im Lob seines Volkes. Und wenn mein Leben ein Lob Gottes ist, dann wohnt Gott in deinem Leben. Halleluja! Könnt ihr ruhig mal sagen. Ja? Gott wohnt im Lob. Habe ich euch irgendwann mal die Geschichte mit dem Gummistiefeln erzählt? Mein Vater war in der evangelischen Kirche groß geworden und da war so ein klein bisschen Erweckung. Und da war ein ganz einfacher Mann, der wurde so gepackt von Gott. Der hat dann immer im Gottesdienst Halleluja dazwischen gerufen. Das ist in der evangelischen Kirche nun nicht unbedingt üblich so. Und irgendwann kam dann der Pfarrer und der Kaplan und alle kamen sich übereinander, das muss unterbleiben, das geht nicht, das stört. Ja. So. Und dann ärmliche Zeit, und dann haben sie gesagt, pass mal auf, du darfst das nicht. Und ja, okay, Herr Pfarrer. Hat er dem Pfarrer noch geglaubt damals. Herr Pfarrer, ich darf das nicht. Und dann war wieder etwas, der Pfarrer hat etwas erzählt von Gott, was ihn fasziniert hat. Und er hat wieder Halleluja dazwischen gerufen. Und dann sagen sie, pass mal auf, du darfst das. Ja, Herr Pfarrer. Und wieder Halleluja. Haben sie gesagt, nee, dem müssen wir anders beikommen. Haben sie gesagt, wenn du nicht mehr Halleluja sagst, dann kriegst du von uns ein paar neue Stiefel. Wow. Und dann saß der Mann in der Reihe. Der Pfarrer hat von Gottes Größe gepredigt. Und Stiefel. Und irgendwann konnte es nicht mehr aushalten. Dann hat er in den Gottesdienst reingeschrieben. Stiefel hin oder her, Halleluja! Das ist, wenn das Lob Gottes in dir drinnen wohnt, dann kannst du gar nicht anders. Stiefel hin oder her. Lob Gott. Ja? So, wenn wir Gott loben, dann verändert sich in erster Linie unser Leben, oder? Das Leben, du gehst nicht mehr mürrisch durch den Tag. Du gehst durch den Tag und Leute, die dich anschauen, sagen, mir geht's wieder gut. Nur weil sie dich angeschaut haben. Weil aus dir die Herrlichkeit Gottes hervorkommt. Fantastisch. Du hast dich gar nicht angestrengt. Nee, du warst einfach nur da. Von unseren Glaubenspionieren erkennen wir das ja. Oder glaubst du, dass ein Petrus nicht voller Lob Gottes war? Aber hallo, dieser Schlumpf, der ihn verraten hat. Ja? Und Jesus sagt, gerade du, Petrus, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Was muss dann in dem Petrus abgegangen sein? Was geht in uns ab, wenn wir an unsere Sünden denken und Gott dann sagt, du bist ein Priester, du bist heilig, du bist gerecht. Der Petrus muss einfach voller Lob gewesen sein. Und dann geht er spazieren und sein Schatten trifft auf den Kranken und er ist gesund. Wow. Und von anderen Glaubenspionieren haben wir sogar gehört, die sind mit dem Zug durch die Gegend gefahren. Und wo der Zug durchgefahren sind, sind links und rechts die Leute gesund geworden. Kraft Gottes, Lob Gottes, wenn Gott in dir wohnt, verändert sich unsere Umgebung. Also, du hast einen Nachbarn, den du überhaupt nicht abkannst, weil der nur nörgelt. Gibt solche Leute. Da hat schon der Goethe gesagt, kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ne? So, und die Geschichte mit dem Maschendrahtzaun ist zwar einige Jahre her, aber vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Ja? So, was mache ich jetzt mit so einem Nachbarn? Ich fange an, Gott über meinen Nachbarn zu loben und zu danken. Jo. Über den? Ha. Aber in dem Moment, wo ich Gott über ihn lobe, sage ich eigentlich nichts anderes wie Gott. Er ist dein Geschöpf. Du hast ihn geschaffen. Warum stelle ich mich über dich, wenn du denn so geschaffen hast? Und dann lass doch Gott arbeiten, dann verändert Gott den. Und dein Gesicht wird sich verändern, wenn du ihn siehst. Und weil sich dein Gesicht verändert, wird der sich verändern, glaub mir, ganz bestimmt. Das ist ganz automatisch so. Wir dürfen ein Lob Gottes sein. Und so verändern wir unsere Welt. Jesaja 43, er sagt uns, das Volk, das ich mir bereitet habe, das sind wir. Wir sind das Volk, das Gott sich bereitet hat. Was soll das Volk, das er sich bereitet hat? Mein Lob verkündigen. Also, nichts darf größer sein als Gott. In unserem Lob. Fantastisch. Psalm 100. Dienet dem Herrn mit Freuden. Jauchzet dem Herrn, alle Welt. Kommt vor sein Angesicht. Mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu seinem Volk. Zu Schafen seiner Weide, geh zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Lobet ihn, preiset seinen heiligen Namen. Halleluja. Stiefel hin, Stiefel her. Wenn ein David sagt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich mich nicht. Dann ist das Lob Gottes. Als David mit seinem Streitherr zurückkam nach Ziklag und die ganze Stadt verwüstet war, die Frauen und die Kinder weggeführt wurden und nur noch Ruinen da sind und sich seine Krieger gegen ihn gewandt haben, sie gesagt haben, wir gehen mit dir in Krieg, was ist denn dann, dass wir hier ohne Familien, ohne Besitz sind und sie dem David anders leben wollten. Was macht der David? Die Bibel sagt es in einem kurzen Satz. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ja, wie stärke ich mich denn in dem Herrn, meinem Gott? Indem ich sage, Gott, danke für die Situation. Du bist im Regiment. Du hast das Sagen. Nicht ich, du. Interessant ist, wenn uns die Bibel sagt, wie wir Gott loben sollen. Jesaja 6. Die Cherubim, die beschrieben werden in Jesaja 6. Jesaja ist ja auch so ein schönes Beispiel auf uns. Lies mal Jesaja Kapitel 1 bis 5. Jesaja, ein berufener Prophet, ist ja schon mal was. Ja, ist ja keine Kleinigkeit, wenn ich ein berufener Prophet Gottes bin. Sagt in Kapitel 1 bis 5,
du da und du da und du auch und nicht vergessen, du, ja, du.
Ist ja ein Prophet, darf ja auch so machen. Okay? Und in Kapitel 6, dann sagt er, wow, ich vergehe. Ich entdecke, was in mir Schlechtes ist. Und dann kommt der Engel mit der Kohle vom Altar Gottes und holt ihn in seine Lippen. Und dann wird seine Rede rein. Das ist seine Rede nicht mehr Anklage. Dann kommt aus der Anklage, verwandelt sich etwas. Und Gott sieht dieses verwandelte Herz. Und in diesen Verwandlungsprozess spricht er hinein, wen soll ich senden? Jesaja sagt, nimm mich. Und eine ganz andere Situation findet statt. Nicht mehr die Situation, ja, ich muss jetzt so einen Dienst tun und puff, 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 puff. Sondern eine Situation der Liebe. Gott, du hast mich verändert und deswegen darf ich gehen. Deswegen darf ich dein Bote sein. Und dann entdecken wir in diesem 6. Kapitel, wie Jesaja den Lobpreis im Himmel mitkriegt. Die Offenbarung sagt uns, 100 Millionen Engel loben Gott ständig. Können wir uns gar nicht vorstellen. Deutschland und Österreich und die Schweiz zusammengenommen loben Gott ständig. Halleluja. So. Und der Jesaja, der sieht, dass das Lob so laut war, dass sogar der Tempel Gottes gebebt hat. Ich habe in den 80er Jahren, bin ich hier durchs Land getingelt und habe Seminare gehalten über die Beeinflussung von Rockmusik. War damals ein echtes Thema in der christlichen Landschaft. Und ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Und unter anderem haben wir dann auch als Demonstrationszweck natürlich solche großen Boxen mitgehabt. Und dann haben wir die auch mal bis auf 130, 135 Dezibel aufgedreht. Ja. Und dann bin ich auch in der ganzen Recherchearbeit, ich habe viel recherchiert, bin ich auch drauf gekommen, dass es also Bands gibt, die gerne noch lauter spielen würden, aber die Veranstalter sagen, ihr dürft nicht lauter, sonst stürzt die Halle ein. Also der Schalldruck ist so groß, dass Gebäude einstürzen. So, und wir tun das dann, oder unsere Jugendlichen tun sich das dann manchmal ihren Ohren an. Wisst ihr eigentlich, dass ein 18-jähriger New Yorker schlechter hört im Schnitt als ein 80-jähriger Marokkaner? Soweit zu Ohrenschädigungen. Ja? So, aber der Jesaja erlebte einen Lobpreis im Himmel, der war so laut, dass der Tempel Gottes angefangen hat. Boah. Da wackelt die Wand. Ja, so. Ich möchte euch jetzt nicht dazu überreden, hier die Boxen zu vergrößern und da hinten 3000 Watt zu installieren, wo du dann mal hochschraubst. Nee. Aber was ich inspirieren möchte, ist, dass unser Lob doch bitteschön nicht so leise ist, dass wir es gar nicht mehr hören. Ja? Das Lob, das aus deinem Munde, das aus deinem Leben, das von mir herausfließt, darf man hören. Und zur Not darf man es laut hören. Halleluja. Dazu heißt es aber, ich muss mich erkennen, wie ich bin. Dass ich durchaus jemand bin, der nicht auf seinen Schmutz schaut, sondern auf die Vergebung Jesus. Weil wenn ich auf mich schaue, habe ich nicht viel zu loben. Aber wenn ich auf Jesus schaue, habe ich genug. Deswegen sagt der Paulus ja auch an einer anderen Stelle, lasst uns auf Jesus schauen. Der Luther sagt, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger von allem. Aber der Grundtext sagt eigentlich noch was viel Besseres. Im Grundtext steht an dieser Stelle, lasst uns wegschauen auf Jesus. Warum denn wegschauen? Weil ich mal von mir wegschaue, nur noch auf Jesus. Und der ist Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und dann darf ich mich so sehen, wie Jesus mich sieht. Und wie sieht Jesus mich? Vollkommen. Weil seine Erlösung wäre keine Erlösung, wenn ich nicht vollkommen wäre. Halleluja, ich bin vollkommen. Wunderbar. Und so darf ich mich sehen. Und so darf ich auch Lob Gottes sein. Und wenn dann der Arbeitskollege sagt, na, mit dir ist auch nicht so viel los. So kannst du sagen, weiß ich. Aber, weißt du auch was? Ich darf mich verändern. Ich habe die Kraft dazu, mich zu verändern. Halleluja. Ich habe die Kraft dazu. Ach, es gibt so viele schöne Psalmen. Lest doch Psalm 145, Psalm 148, Psalm 150. Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Können wir ja auch singen und alles. Ne? Wunderbar. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ja, was sagt Jesus dazu? Er sagt, hey Leute, wenn ihr mal euren Mund haltet, dann werden die Steine anfangen zu loben. Weil Gott möchte gelobt werden. Es ist das, was Gott sich ersehnt, dass die Schöpfung ihn lobt. Ich hatte neulich einen ganz verrückten Traum. Meine Chefin ist Pferdenarrin, hat auch selbst zwei Pferde. Und ich träumte, dass sie mich mitnimmt auf ihre Weide und mich ihrem Pferd vorstellt. Und dann träumte ich, dass ich ihrem Pferd ins Ohr flüstere, du bist aber hübsch, da hat Gott dich aber richtig toll gemacht. Und wie das Pferd dann so nickt. So habe ich geträumt, wirklich. Und dann habe ich gesagt, wollen wir mal Gott zusammen dafür loben? Und dann habe ich gesehen, wie das Pferd angefangen hat, sich im Kreis zu drehen. So richtig. Und wie die anderen Pferde auf der Weide das gesehen haben. Und plötzlich war der Pferdeballett auf der Weide. Und ich habe meine Chefin gesagt, den Mund nicht mehr zu kriegen. Was war das denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, das war Lob Gottes. Ja, ich bin bestimmt nicht der Pferdeflüsterer, aber ich glaube, dass die ganze Schöpfung Gott lobt. Ich saß vorhin noch im Auto 2-3 Minuten und habe einfach noch kurz stille Zeit gehalten. Und was höre ich plötzlich da in der Hecke, die ihr da habt? Also wenn da hunderte Vögel drinnen saßen. Pieps, pieps, pieps. Oh, wunderbar, Gott, deine ganze Schöpfung lobt dich und preist dich. Und ich bin dazu mit dabei. Halleluja, ich bin da mit dabei. Es ist ein köstlich Ding, Psalm 147, den Herrn, unseren Gott, zu loben. Und die Elberfelder übersetzt das so, lobt Jehova, denn es ist gut, unseren Gott zu besingen, denn er ist lieblich und es geziemt sich, ihm zu singen. Es geziemt sich, Gott zu loben und zu preisen. Ich könnte dazu jetzt noch so viel sagen. Ich will versuchen, eine ganz kurze Zusammenfassung zu geben. Erstens, Gott gebührt der erste Platz in unserem Leben. Kein anderer. Wenn, dann Gott. Und durch Lobpreis und durch Anbetung, Lobpreis gesungen, Lobpreis gesprochen, Lobpreis gelebt. Anbetung gelebt. Anbetung ist nicht Gebetsstunde. Das ist auch Anbetung. Anbetung ist mein Leben. Verehrt ihn, betet ihn an. Ja, mit allem, was ich bin. Lobpreis, Anbetung schafft den Raum, dass Gottes Name verherrlicht wird. In Gottes Gegenwart kann ich ihn erfahren. Ein Raum, wo Gott herrscht, Gottes Gegenwart herrscht, ist ein Raum, wo Menschen Gott wieder begegnet. Ich war vor 20 Jahren Lobpreisleiter bei den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums der Ortsgruppe bei uns. Und wir hatten Mitglieder aus 5 verschiedenen Denominationen. Und die Evangelischen, die haben dann immer gewarnt und gesagt, nicht so laut Lobpreis. Ja, so. Wir müssen auch mehr Kirchenlieder singen. Und immer wenn es etwas lebendiger wurde, das war heute wieder so laut. Ich sage, warum darf das denn nicht laut sein? Ja, die Leute laufen davon. Da hatten wir einmal Gast. Das war eine Musikgruppe. Er war eigentlich Musiker beim Militär, hat die Militärkapelle in Garmisch-Partenkirchen geleitet. Brandstätter. Die Brandstifter, so haben sie sich genannt. Ja? Und die kamen uns besuchen und dann wurde er gebeten, doch an dem Tag, an dem Abend den Lobpreis zu machen. Aber dann hat man ihm gesagt, ich bin so froh, dass der da überhaupt nicht drauf gehört hat. Das Erste, was er getan hat, hat er gesagt, so, wir müssen jetzt mal da auf der Seite die Stühle ein bisschen wegstellen, wir brauchen den Raum, wir wollen jetzt Gott loben und preisen und dabei wollen wir entfahren. Du hättest nun mal die Gesichter meiner lieben Mitstreiter sehen sollen. Und dann haben die da angefangen, eine halbe Stunde den Herrn zu preisen mit einer Inbrunst und wir sind im Saal rumgehupft. Es war seit einem Jahr das erste Mal in diesem Gottesdienst, haben 5 Leute ihr Leben Jesus gegeben. Lobpreis schafft Veränderung. Ja. Und es kommt aufs Herz an. Es war jetzt nicht, sondern es kam, das Herz wurde verändert. Wenn das Lob in uns ist und Gottes Gegenwart da ist, dann erfahren andere Menschen von unserem Leben Kraftwirkungen. Ganz einfach, weil einfach Gott da ist. Ich kam neulich im Seelsorgegespräch zum jungen Mann, der in Ehebruch gefallen war und habe mit ihm und seiner Frau die Sache aufgearbeitet. Und plötzlich sagt er, weißt du was, seit wir sprechen, merke ich, als wenn jemand da ist, der Gummibänder, die mich binden, einfach zerschneidet. Wir wissen, Ehebruch schafft Bindungen, emotionale Bindungen und ganz klar, aber nur die Gegenwart, nur das Gespräch. Ich möchte mich jetzt nicht rühmen, denn es war Gottes Gegenwart, die einfach Bänder zerschnitten hat. Und so dürfen wir, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, anderen freisetzen zu einem Leben mit Gott. Lobpreis schafft also in uns Veränderung. Lobpreis erneuert auch unsere Kirchen und Gemeinschaften. Denk doch mal drüber nach, wie oft über Kleinigkeiten gestritten wird. Kleinigkeiten. Unwichtige Sachen. Wenn wir aber gemeinsam Gott loben und preisen, ist kein Platz für Streit. Das kann man anfangen, indem man gemeinsam singt. Hat man schon mal was Gemeinsames. Und dann kommt dazu der Lebensstil des Lobpreises. Und wir sprechen Gutes. Petrus sagt, egal was ihr sprecht, wenn ihr sprecht, es soll gut sein. Ja? Lobpreis ist ein Lebensstil nicht für die Frommen. Nein, es ist ein evangelistischer Lebensstil. Wunderbar. Halleluja, ich darf Gott preisen bei McDonald's. Dass es mir wohl bekommt. Ich hatte eine Situation in der Lehre, da merkten die, dass ich Christ bin. Und dann wurde ich aufgezogen und waren wir gemeinsam bei McDonald's essen. Das war Mitte der 70er Jahre, da war McDonald's gerade so nach Deutschland rüber geschwappt und war noch was ganz Tolles. Und dann waren wir als ganze Lehrwerkstatt bei McDonald's essen und dann, hey du Frommer, du kannst ja mal für uns beten. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber das war Mut. Ich habe damals gute Zeit mit Gott gehabt. Dann bin ich aufgestanden und dann haben sie alle geguckt. Und dann habe ich den Mut gekriegt. Dann bin ich auf den Stuhl gestiegen, dass es noch größer war. Der Tisch mit meinen Freunden, alle anderen, da habe ich ganz laut reingeschrien. Ich glaube, wir sollten Gott für dieses gute Essen danken. Und habe in aller Öffentlichkeit gebetet. Du, was glaubst du, was dann für Gespräche waren? Über Monate hinaus waren noch Gespräche. Ich habe Gott gelobt über McDonald's Essen. Ja, warum nicht? Er sorgt dafür, dass es mir danach gut geht. Kann ich ihn doch dafür vorher loben, oder? So, also wir dürfen das. Ein Lebensstil des Lobpreises wird aber auch unser Land, unsere Region für Gott einnehmen. Was wird für ein Lebensstil gelebt? Unsere Politiker outen sich als homosexuell. Korruption wird verharmlost. Mobbing ist an der Tagesordnung. Und jetzt kommst du mit einem Lobpreis-Lebensstil. Mit einem Lebensstil, das Gott in finsteren Situationen anbetet. Du bist ein absoluter Exot. Aber sind wir sowieso als Christen. Ja? Aber du bist auch erfrischend. Wollen wir erfrischend sein? Wollen wir uns einfach erfrischen lassen? Lobpreis ist ein Geschenk Gottes. Es ist wirklich, Gott legt sein Lob in uns. Wir können das nicht von uns. Aber wir können sagen, Gott, ich will. Mach mich, wie das in dem einen Lied heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Herr, mach mich zur Symphonie der Anbetung. Mach, dass alles, was in mir ist, dich lobt und preist. Wisst ihr, dieses Geschenk verändert unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft kennt wegen falscher Prägung auch unserer Kirchen Gott nur als den Polizistengott, der irgendwelche Regeln hält. Sie kennt ihn nicht als den Gott, den Lea kennengelernt hat, der sagt, Mädel, komm mal her, ich will dich mal in den Arm nehmen. Ich will dir mal was Gutes tun. Den Gott, der sagt, in erster Linie lieb ich meine Geschöpfe und kümmere mich um meine Geschöpfe. Und dann aus der gegenseitigen Liebesbeziehung Mache ich doch sowieso. Glaubst du, dass ich sehr, sehr interessiert bin, zu Hause Geschirr abzuwaschen? Nee. Warum wasche ich aber zu Hause Geschirr ab? Weil meine Frau liebe. Ja? Warum soll die denn abwaschen? Kann ich doch auch machen. Von mir aus. Warum tue ich feste Schritte im Glauben? Weil ich meinen Jesus liebe. Und weil ich möchte, dass alle Welt das mitkriegt, dass er ein Gott ist, dessen Name groß gemacht werden soll, den man lieben kann, den man verehren kann, dem man sein Leben anvertrauen kann. Genug zum Loben? Dann höre ich auf. Amen. Füll unsere Herzen mit deinem Lob. Jesus, das möchte ich jetzt wirklich auch als Segen auf diese Gemeinde, auf jeden Einzelnen hier legen. Füll unsere Herzen neu mit deinem Lob. Wisch weg die Schatten der Vergangenheit. Wisch weg alle Lasten, die wir getragen haben, wo wir uns auch bemüht haben, sie gut zu tragen. Wisch es weg und lass uns auf dich gucken, auf den Anfänger und Vollender. Wir wollen dich loben über jede Situation in unserem Leben. Wir wollen dich loben, du sollst verherrlicht werden über uns, über unser Leben, über unser Wirken, über unsere Gemeinden. Soll dein Name groß gemacht werden. Lege das in unsere Herzen. Ich bitte dich davon. Amen.